Deutschlandfunk, Information und Musik.
Diese Woche hat uns nachdenken lassen über den Zustand der Kritikkultur. Da waren nicht nur die zum Teil heftigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken auf Einlassungen zum Krieg in der Ukraine, zum einen von Philosoph Jürgen Habermas, zum anderen von den Initiatorinnen einer Petition, Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Und da war aber auch die Attacke des mittlerweile entlassenen Hannoveraner Ballettdirektors Marco Goelke gegen Tanzkritikerin Wiebke Hüster, die neben der FAZ auch für unser Haus arbeitet. Ist die Kultur der Kritik in der Krise? Das wollen wir von Martin Bohms wissen. Er ist Professor für Philosophie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft und Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, Ballettchef beschmiert Kritikerin mit Hundekot, weil er sich in ihren Rezensionen schlecht behandelt fühlt. Ist das nicht nur ein Angriff auf einen Menschen, sondern ein Angriff auf die Kunstkritik bzw. die Meinungsfreiheit sogar?
Ja, zumindest steht es für eine gewisse Verhärtung in der Auseinandersetzung in der gesellschaftlichen. Das ist natürlich ein besonders krasser Fall, weil hier auch eine wirklich herabwürdigende Form gewählt wurde, um die Missbilligung auszudrücken. Aber vielleicht steht es auch generell eben für eine Entwicklung in der Gesellschaft, die mehr mit Kämpfen gegeneinander zu tun hat und weniger sich in einem wirklichen Diskurs befindet. Dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, dass es auch Streitigkeiten gibt, ist ja per se nichts Schlimmes. Schlimm ist nur, wenn das in einer Form der Auseinandersetzung kommt, die eben mit Herabwürdigung und eigentlich gar nicht mehr mit einem sich einlassen, auch auf Standpunkte der anderen Seite zu tun hat. Wir haben tatsächlich ein gewisses diskursethisches Problem in der gesellschaftlichen Debattenkultur.
Ja, die Frage ist, woher das kommt. Ein naheliegender Gedanke wäre, mit dem Aufkommen der sozialen Medien, ihrer Verbreitung, Twitter, Facebook, dass das ein wesentlicher Faktor ist zu der Verrohung der Kritik, die Diffamierung ist. Ist das eine Triebfeder?
Also das hat mit Sicherheit einen Einfluss. Es ist aber vielleicht eher der äußerliche Faktor. Tatsächlich ist es ja so, das wissen wir mittlerweile auch sehr genau, soziale Medien arbeiten erregungsökonomisch. Und das heißt, dass die Contents, die mich empören, die mich zur Wut bringen, die mich aufstacheln, eine längere Aufmerksamkeitsspanne haben und deswegen schlicht und ergreifend besser vermarktet werden können. Es gibt also tatsächlich eine intrinsische Logik, eine ökonomische Logik der neuen sozialen Medien, die genau diesen Effekt mit hervorrufen. Ich glaube aber, dass das nicht die einzige Ursache ist. Ich glaube, dass die eigentliche innere Ursache viel tiefer angelegt ist. Und das hat zu tun mit einer zunehmenden Verunsicherung, einer zunehmenden Orientierungslosigkeit der Gesellschaften, die jetzt nach neuen festen Halten suchten. Und das mag erklären, warum diese Debatten, diese Positionen, die verfochten werden, man denke mal an die Corona-Zeit zurück, so verabsolutiert, so verhärtet eingenommen werden. Man klammert sich sozusagen an das ganz eindeutig Richtige, um überhaupt noch etwas zu haben, was diese Klarheit und Sicherheit vermittelt. Und deswegen glaube ich, dass diese polarisierte Debattenkultur zu tun hat eigentlich mit einer ganz tiefen, fast seismischen Verunsicherung innerhalb der Gesellschaft.
Ja, dabei ist Kritik ja ein höchst demokratischer Akt. Also das Nachdenken über unsere Lebensverhältnisse, eine pluralistische Sicht auf die Welt, aber eben auch andere Meinung auszuhalten. Über Demokratie hat der Lyriker Ernst Jandl einmal geschrieben, unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander. Ist dieser demokratische Akt gefährdet?
Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich eine Gefährdung und ich glaube, das ist auch die hintergründigere Gefährdung der Demokratie oder überhaupt des liberalen Prinzips. Sie haben ja völlig recht, Kritik heißt ja nicht dagegen sein. Kritik hat überhaupt nichts Destruktives, das ist eigentlich ein Missverständnis. Der Mensch, der kritisch ist, versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das kommt ja, das Wort schon, von Kritein aus dem Griechischen. Und das heißt so viel, die unterscheiden, sichten. Das ist tatsächlich die Aufgabe und die Funktion von Kritik und nicht so eine Art Fundamentalopposition gegen irgendeine andere Meinung einzunehmen. Und tatsächlich ist es ja so, das haben wir ja gesehen in den Krisen, die wir jetzt haben, in der Corona-Krise, aber auch in den aktuellen Debatten. Hier gibt es ja gar keine so klare Beurteilung, was jetzt wirklich richtig und was falsch ist. Im Grunde haben wir ja gar keine andere Chance, als uns dem anzunähern in einem gesellschaftlichen Diskurs. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich gerade dann, wenn ich vielleicht eine ganz andere inhaltliche Position habe als mein Diskussionspartner, dennoch respektiere, dass es diese andere Position gibt. Was wir aber sehen, ist, dass genau das nicht mehr stattfindet. Also die andere, inhaltlich andere Meinung wird sozusagen als feindliche Meinung betrachtet und damit bekämpft man das Gegenüber. Das ist aber nicht nur ethisch problematisch, es schadet auch tatsächlich dem Ringen um die richtigen Antworten. Und deswegen haben wir tatsächlich hier ein Problem, ja.
Ein Geisteswissenschaftler, ein sehr bedeutender, nämlich Jürgen Habermas, hat sich diese Woche ja auch erneut, muss man sagen, gemeldet in einem Zeitungsartikel zu den Verhandlungen mit Russlands Präsident Putin, die er eben fordert zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Daneben gab es auch noch den Aufruf von Publizistin Alice Schwarzer und linken Politikerin Sarah Wagenknecht, die ein Manifest für den Frieden auf den Weg gebracht haben. Aber zu Habermas, also diese Forderung hat Zustimmung bekommen, aber auch ganz viel Gegenwehr. Welchen Einfluss haben denn der Zeitpunkt und die Umstände von Kritik? Also ist Kritik an einem aktuellen politischen Kurs im Kriegszustand legitim? Wie ist Ihre Haltung?
Ja, sie ist gerade dann legitim. Ich glaube, je krisenhafter die Zeiten sind und je mehr auf dem Spiel steht, umso unerlässlicher ist es, dass wir zu einer kritischen Grundhaltung kommen, aber eben kritisch in diesem wohlverstandenen Sinn, als unterscheiden, als sichten, als Versuch, gemeinsam durchaus mit unterschiedlichen Positionen hier zu einer Lösung zu kommen. Was wir in der Krise, also jetzt Beispiel Krieg, nicht leisten können, gerade nicht, das sind solche Verfestigungen, ja, oder ein Unterdrücken, ein Ersticken von Meinungen. Und da muss man sagen, diese Position, Manifest für den Frieden oder auch die Habermasche Position dazu, ist ja eine höchst ehrbare Position. Und das kann ich feststellen, auch wenn ich inhaltlich, das ist bei mir auch tatsächlich übrigens der Fall, diese Position nicht teile. Wir müssen neu lernen, Respekt zu haben vor einer anderen Position, solange die mit einer ehrlichen Intention vorgebracht wird. Und wir müssen unterscheiden zwischen der Unterschiedlichkeit der Standpunkte. Ich kann vehement gegen einen bestimmten Standpunkt sein, inhaltlich, und trotzdem begrüßen, dass es ihn gibt in der gesellschaftlichen Debatte. Das müssen wir, glaube ich, neu lernen.
Die Frage ist, welche Folgen hat natürlich so ein Standpunkt? Vielleicht nutzt er ja sozusagen dem Feind, dem russischen Aggressor in dem Fall.
Aber auch das ist ja nur herauszufinden in einem Diskurs. Auch das ist ja keine völlig eindeutige Position. Ich glaube, dass wir immer noch zu sehr verhaftet sind an so einer Vorstellung von der eindeutigen Wahrheit und der eindeutigen Objektivität. Die gibt es in vielen Fragen aber nicht. Das sind ja politische Fragen, es sind auch moralische Fragen, die Einschätzungscharakter haben. Und eben nicht faktischen Charakter nach dem Motto, es gibt die eindeutig richtige Antwort. Damit müssen wir umgehen lernen. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, wenn wir das annehmen und abrücken von diesen verabsolutierten Positionen, so ist es doch, dann kommen wir ein Stück weiter.
Das wäre dann der Appell, den Marktplatz der Wahrheiten wieder in Gang zu bringen und zu akzeptieren. Ja. Deswegen die Frage zum Abschluss, ist das sozusagen der Ausweg? Oder was würden Sie sagen, ist zu tun, um die Kritikkultur wieder zu lernen oder zu retten?
Also es gibt in dem Zusammenhang ein wunderbares Diktum des großen liberalen Denkers John Stuart Mill. Und der hat gesagt, dass die Menschen über eine Sache, die für ausgemacht gilt, nicht weiter nachdenken, ist die Ursache der Hälfte ihrer Irrtümer. Das bedeutet, dass wir aufpassen müssen, auch bei unserer eigenen Urteilsbildung, dass wir uns offen halten, eben für Kritik. Und ein Beispiel ist ja tatsächlich das, was wir in der Corona-Zeit gesehen haben. Es wusste ja tatsächlich niemand, was ist jetzt die richtige Strategie. Auch in den ganz konkreten Corona-Maßnahmen, Zero-Covid oder eine liberalere Corona-Politik. Was wir aber gesehen haben, ist genau diese Verfestigung. Man hat irgendwann eine Position sozusagen für die richtige erklärt. Alle anderen Meinungen wurden dann abqualifiziert und meistens mit zwei Unterstellungen. Man unterstellt der anderen Position erstens Dummheit, ja, die haben es immer noch nicht verstanden, oder man unterstellt eine moralische Verwerflichkeit, ja, die Egoisten, die Unsolidarischen. Und dafür müssen wir uns hüten. In der Impffrage zum Beispiel kann ich glühender Impfbefürworter sein und trotzdem Verständnis haben, dass es andere Menschen gibt, die hier Bedenken haben. Die kann ich versuchen zu überzeugen. Das sollte eigentlich das Learning sein, auch aus dieser Krise, dass wir da zu einer anderen Kultur kommen.
Sagt im Deutschlandfunk Martin Bohms, Professor für Philosophie an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft und Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Mit ihm sprach ich über die Kritik in der Krise. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bohms.
Ich danke Ihnen.